Ich habe eine Geschichte mitgenommen. Ich finde die Geschichte mega gut. Jesus hat die Geschichte erzählt. Und ich erzähle sie euch heute mit Bildern. Sind parat geboren, hä? Die Geschichte ist vom verlorenen Schaf. Da siehst du einen Bauer, der tut ein Hirte, der tut seine Schafe zählen. Wisst ihr was? Heute habe ich ja Bilder nicht da, gell? Aber die Erwachsenen, sie schauen, was ist das da für ein Bild? Was ist jetzt von Vorteil gerade hier für die hintere Reihe, hä? Ein Hirte tut seine Schafe zählen. Und für das hat er seinen Rechner dabei. Er ist ein Taschenrechner. 1, 2, hat es damals schon einen Taschenrechner gegeben, Emil?
Nein, und das ist sehr unwahrscheinlich, dass da einfach ein Schäfchen
hingeht. Das ist eben so ein spezieller Hirtenrechner.
Taschenrechner kannst du nicht einmal mit CH abrechnen.
Das wäre doch etwas, ein Taschenrechner, wo man die Schäfchen zählen könnte. Und jedes Mal kommt so ein Schäfchen, da muss man genau hinschauen, kommt da beim Taschenrechner. Wie macht denn ein Schäfchen?
Mäh.
Oh. Das können wir als Menschen mega gut mäh. Wir können aber einmal mäh. So, wenn wir ausrufen und etwas nicht zufrieden sind, dann können wir auch etwas anders mäh machen, gell? Also, wir kommen zurück zum Hirt. Der Hirt, der zählt seine Schäfchen. Und er erzählt und dann plötzlich merkt, oh, hoppla, hallo? Da fehlt ja ein Schäfli.
Ja.
Ja, wo ist das Schäfli angekommen? Habt ihr eine Idee, wo das Schäfli ist?
Es hängt am Baum fest.
Es hängt am Baum fest?
Verloren.
Verloren? Ist es im Hühnerstall?
Nein.
Nicht, hä? Hast du schon mal ein Schäfli gefunden, gesehen, irgendwo im Schäfli, im Hühnerstall? Jamie? Ich nicht. Mein Opa hat Hühner gehabt. Und wir haben die Hühner geliebt, vor allem wenn es Junge gegeben hat. Ich habe noch nie ein Schaf im Hühnerstall gesehen. Aber er geht schauen. Dann ist es hinter einem Heuhaufen. Nein, es ist nicht hinter einem Heuhaufen. He? Ist das Schäfli irgendwo hinter einem Busch? Nicht, gell? Es ist auch nicht hinter einem Busch. Wo ist denn das Schäfli? Weil er hat zählt am Anfang und ein Schäfli fehlt. Ja, wo ist denn das? Hä? Und den ganzen Tag tut er suchen. Hä? Wo ist das Schäfli? Er sucht, er geht auf dem Fels und tut, wo ist das Schäfli? Wo ist es? Und er findet es nicht. Er sieht es nicht. Und er sucht überall. Ist Schäfli da? Nein. Ist Schäfli da rein? Nein. Wo ist denn das Schäfli? Und er sucht weiter. Und plötzlich bleibt er selber bei den Dornen hängen. Das tut weh. Und weißt du, was ich sagen? Ja. Ja, da, weißt du, mit dem Kleid, weil der hat so ein langes Kleid gehabt, da, so ein rot-weißes. Und dann ist der hängen geblieben. Das tut weh. Und dann willst du weitergehen, das Schäfli suchen und er bleibt hängen. Er ist müde. Wenn ihr geht, geht spazieren oder geht wandern, bekommt ihr Durst über?
Ja.
Hunger? Schwitzen? Wie der? Der schwitzt? Das ist eine anstrengende Suchaktion, die der Hirte machen tut. Und was ist nachher passiert? Endlich. Endlich gesehen. Er sieht Schäfli. Er hat es entdeckt. Schäfli. Hm? Okay, dass es ganz frisch passiert ist. Aber was macht der Hirt, wenn er sieht, Schäfli ist im Wasser?
Geht
er auch. Ja, der geht, da ist doch der Rettungsschwimmer. Der springt gerade rein, ab ins Wasser, der will sein Schäfli holen. Weil Schäfli ist ihm wichtig. Der liebt Schäfli. Alle 100 Schäfli liebt er. Und was machen die anderen Schäfli? Jubeln. Habt ihr schon mal gesehen, Schäfli jubeln?
Nein.
Ja, aber schau mal da. Eben. Die haben eine mega Freude. Tun wir mal, wie du das Schäfli jubeln? Tun wir das mal zeigen? 1, 2, mäh. Und der Schäfli freut sich. Schäfli, die merken das, wenn jemand fällt. Und wisst ihr was? Das Bild gefällt mir mega gut. Jesus sagt, Gott ist wie der Bauer, wie der Hirt. Wenn ein Schäfli fehlt, dann gehen wir es suchen. Und wenn es da ist, dann tun wir das zusammen feiern. Jesus möchte jedes Schäfli. Jesus hat alle Kinder gern. Die grossen Kinder, die grossen Schäfli und die kleinen Schäfli hat Jesus ganz fest gern. Alle. Wenn wir als Schäfli weglaufen oder wenn wir traurig sind oder wenn wir im Sandkasten etwas verbuddelt haben und das nicht mehr finden tun, weisst du was? Das braucht es auch. Weil wir können Jesus helfen, andere Schäfli zu suchen. Dann bräuchten wir nämlich dich. Wir können im Team von Jesus sein. Und im Team von Jesus heisst, meh, ja! Schön sind ihr da. Und ich wünsche euch ganz einen schönen Sabbat. Ihr dürft da bleiben oder dürft zurück am Platz gehen. Indem Jesus Brot und Wein teilte und die Füße der Jünger wusch, verband er den Himmel mit der Erde, eine Liebe, die dient, vergibt und einlädt. Heute feiern wir Abendmahl miteinander. Und ich habe gedacht, die nächsten drei Abendmahl, die wir zusammen haben, möchte ich gerne auf das Thema vom Abendmahl selber eingehen. Es liegt wie auf der Hand, mit euch eine Predigtserie zum Abendmahl zu machen. Die tiefe Bedeutung der Fußwaschung zu entdecken. Das Brot als Symbol für den Leib Jesu. Und der Traubensaft als Symbol für das Blut Jesu, dass er für uns gestorben ist. Von dem her, heute machen wir uns Gedanken über die Fußwaschung. Nächstes Mal machen wir uns Gedanken über das Brot. Und übernächstes Mal machen wir uns Gedanken über das Blut, über den Traubensaft. Fußwaschung. Fußwaschung ist ein Akt voller Symbolik und doch ein Anlass für Diskussionen. Was bedeutet Fußwaschung für uns heute? Eine Tradition, wo tief in der Kultur, in der Lehre von Jesus verwurzelt ist, oder ein überholtes Ritual, ohne Relevanz in der modernen Welt. Vielleicht ist es an der Zeit zu entdecken, was Jesus mit dieser Geste wirklich machen wollte. Was wollte er vermitteln mit der Fußwaschung? Und darum möchte ich euch heute einladen, darüber nachzudenken, wie sich Demut, Dienstbereitschaft und Vergebungsbereitschaft in der Fußwaschung zeigen. Denn Vertrauen entsteht, wenn wir den Mut haben, auch bekannte Rituale mit neuen Augen zu betrachten, offen, ehrlich und mit dem Wunsch, dem Wesen Jesus näher zu kommen. Damit sind wir auch beim Thema mit der Fußwaschung beim Jahresthema angekommen. Unser Jahresthema ist Follow Me. Andere kürzen es auch ab mit FM. Ich weiß nicht, was dir hängen geblieben ist von unserer letzten Predigt. Christian hat sie eingeleitet. Wir können jetzt dieses Jahresthema ganz simpel abkürzen. FM. Follow Me, sagt Jesus. Und die Fußwaschung Jesu beim letzten Abendmahl ist eine der kraftvollsten Symbole seines Lebens und Wirkens. Und dieser Akt lädt uns ein, über die Bedeutung von Dienst, Demut und Jüngerschaft nachzudenken. Doch ich merke es bei mir selber, um die Tiefe dieses Ereignisses zu verstehen, müssen wir nicht einfach nur Jesu Botschaft betrachten, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die kulturellen Hintergründe anschauen. Wo hat Jesus gelebt? Es geht heute nicht darum, wie waren die Menschen gekleidet damals. Aber wo war er unterwegs? Wie haben sie gelebt? Was wollte Jesus seinen Jüngern und uns durch diesen Akt der Fußwaschung zeigen. Was wollte er? Und wie prägt diese Lektion unser Verständnis von Jüngerschaft heute? Was Jesus gelehrt hat mit der Fußwaschung. In der Zeit von Jesus, da war die Fußwaschung ein alltäglicher, so ein sehr verankerter Brauch. Tief verankert. Ja. Die Straßen von Palästina, die waren nicht geteert. Die Straßen von Palästina, da hat es keine Pflastersteine. Die waren voller Staub. Die Menschen, die da gelaufen sind, gelebt haben, auf dem Markt sich begegnet haben, die Menschen, sie trugen High Heels. Die Menschen trugen offene Sandalen. Offene Sandalen und Staub gleich staubige Füße. Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, gell, dass ich mit dem komme. Und wenn ein Gast das ein Haus betrat, dann war es üblich, dass der Sklave gekommen ist. Der Sklave ist gekommen, der Gast kam, er gab die Füße. Man hat die Füße gewaschen, die Füße wurden getrocknet. Das war üblich. Es war ein Akt des herzlich willkommen. Schön bist du da. Du bist mein Gast. Und diese Aufgabe, sie galt als einer der niedrigsten Tätigkeiten, die Füße zu waschen. Und sie wurde niemals von jemandem ausgeführt, der in der sozialen Hierarchie einen höheren Status innehatte. Von niemandem. Jesus, der Meister und Lehrer, nimmt genau diese Position ein. Die niedrigste Position nimmt Jesus ein, damit bricht er bewusst mit den sozialen Normen der damaligen Zeit. Er gibt so ein revolutionäres Beispiel für alle, die dabei waren und die es auf eine andere Art und Weise erleben oder davon hören. Er zeigt, dass im Reich Gottes die Hierarchien dieser Welt auf den Kopf gestellt werden. Echte Größe zeigt sich nicht in Macht. Echte Größe zeigt sich im Dienst. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, die Größe eines Menschen zeigt sich in seiner Bereitschaft, die Füße anderer zu waschen, sagt Bonhoeffer. Durch diesen Akt wird deutlich, dass wahre Jüngerschaft mit einer Haltung von Demut beginnt. Sie ist eine Einladung an dich und mich, selbst die niedrigsten Aufgaben zu übernehmen, um die Liebe Gottes sichtbar zu machen. Und ich überlege mir, wow, krass, ich kann die Liebe Gottes sichtbar machen. Durch die Fußwaschung. Klammer auf, losgelöst, wie du über die Fußwaschung denkst. Alles okay. Aber das finde ich der Wahnsinn. Die Liebe Jesu sichtbar machen. Diese Sehnsucht trage ich in mir. Und Jesus, er wollte seinen Jüngern zeigen, dass Nachfolge keine Position von Macht, keine Position, es hat nichts mit Prestige zu tun. Jüngerschaft bedeutet zu dienen. Nicht nur Gott, sondern auch meinen Mitmenschen. Indem Jesus die Füße seiner Jünger wusch, gab er ihnen ein praktisches, ein greifbares Beispiel dafür, wie sie in ihrem Alltag handeln sollten. Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen. Ihr dürft die Bibel aufschlagen, zuhören, welches Mobilphone ihr jetzt auch bei euch habt. Wir gehen in Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13 und wir lesen gemeinsam Vers 14 und 15. Johannes 13 und ich lese Vers 14 und 15. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Dieses Vorbild von Jesus ist eine zentrale Rolle. Sie ist eine zentrale Lektion für die Jüngerschaft. sie sich nicht über den anderen zu erheben, sondern mit einer dienenden Haltung zu leben. Wie war diese vergangene Woche für mich? Hatte ich Möglichkeiten, in einer dienenden Haltung unterwegs zu sein? Oder war es schwierig in dieser vergangenen Woche? Und ich meine nicht, dass du irgendjemand auf der Straße im Büro, komm, darf ich dir heute die Füße waschen? Darum geht es doch gar nicht. Aber wo konnte ich in der vergangenen Woche diese dienende Haltung ausleben? Ich meine, Jesus zeigt, dass die Nachfolge keine Privilegien bringt, Entschuldigung, sondern eine Verantwortung ist, anderen in Liebe zu begegnen, anderen zu helfen. Das ist der Herzschlag von Jesus. Ich meine, Wasser ist ein zentrales Thema im Johannesevangelium. Das zieht sich durch. Wir haben die Hochzeit zu Kanaan. Ihr kennt dieses krasse Wunder von Wasser in Wein. Plötzlich waren die Krüge voll. Und der gute Wein wurde aufgetischt. Wir haben die Frau am Jakobsbrunnen. Wir haben die Heilung am Teich von Bethesda. Hey, 38 Jahre war der krank. Ich bin jetzt 42. Ich stehe langsam dazu. Hans Rudi. Vor 4 Jahren wäre ich gesund geworden. 38 Jahre lang auf der Matte. Also liegen auf der Matte. Wir haben Jesu geht auf dem Wasser. Würde ich auch gerne mal erleben, ehrlich gesagt. Aber nicht in der Rolle von Petrus. Wasser und Geist, diese Geschichte mit Nikodemus. Nikodemus kommt in der Nacht zu Jesus. In der Nacht heißt im Johannesevangelium auch, dass sein geistlicher Zustand dunkel war. Er war verloren. Er war überfordert mit der Situation. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes gibt es auch ein Ereignis mit dem Wasser. Wir haben die Fußwaschung. Was für ein Zufall, wir reden heute darüber. Und die Kreuzigung, Blut und Wasser. John Paulin, ein Kenner, wenn es um das Neue Testament geht, ein Mann, der es versteht, das Johannesevangelium auszulegen, aber auch die Offenbarung, die auch von Johannes geschrieben wurde, er selber schreibt, diese einmalige Reinigung am Beginn eines christlichen Lebens wird durch die Taufe symbolisiert. Die Taufe, ein Startschuss. Und das Waschen der Füße ist dagegen ein Sinnbild dafür, dass auch der gerechtfertigte Mensch der täglichen Reinigung von Schuld bedarf. Das heißt, diese Reinigung, diese Fußwaschung hat ein viel größeres Bild. Es ist also nicht nur ein Zeichen für die Vergebung, sondern, und ich komme mit dem zweiten Zitat, da kommt jetzt gleich die Antwort, sondern durch die Fußwaschung, er schreibt weiter, sollten die Jünger verstehen lernen, dass auch der getaufte Christ nicht sündlos lebt, wohl aber Vergebung seiner Sünden empfangen kann. Jede Fußwaschung ist deshalb auch ein Zeichen dafür, dass die Nachfolger Jesu einander all das vergeben wollen, was die Einheit in der Liebe bedroht, die Jesus seiner Gemeinde wünscht. Jesus wünscht sich Einheit. Jesus wünscht sich ein Zusammenkommen, ein Reinigen in seiner Gegenwart. Ein sich reinigen lassen von ihm. Die Fußwaschung ist also nicht nur ein Zeichen der Vergebung, die wir selbst empfangen dürfen, sondern auch eine Aufforderung, diese Vergebung aktiv an unsere Mitmenschen auszuleben. Fällt es dir einfach? Ist es easy, jemandem zu vergeben? Ich meine, die Vergebung ist ja das eine. Das kann ich auch ohne, wenn ich jetzt mit Annika im Gespräch bin. Aber Versöhnung heißt, wir treffen uns. Wir reden, wir tauschen uns aus. Ist schwieriger für mich, ehrlich gesagt. Und genau hier zeigt sich, dass der christliche Glaube weit über Gedanken oder Überzeugung hinausgeht. Der christliche Glaube, der fordert eine Haltung, die sich konkret und greifbar in unseren Beziehungen widerspiegelt. In der Familie, im Arbeitskontext, hier, da in unserer Kirche. Und später schreibt John Paulin noch, aus der Fußwaschung lässt sich eine wichtige Lehre ableiten. Christlicher Glaube ist nicht nur ein Denkschema, sondern es ist eine Gesinnung, die sich ganz praktisch im Miteinander mit den Menschen äußert. Boom. Das ist ein starkes Statement, finde ich. Und wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, dann entdecken wir auch, dass die Fußwaschung auch eine geistliche Dimension hat. Als Petrus sich weigert, dass Jesus ihm die Füße wascht, Jesus möchte die Füße waschen. Und er geht zu Petrus. Und wie ist die Reaktion von Petrus? Wir lesen es im Vers 8, Kapitel 13. Mag das jemand lesen? Vers 8. Ich bin jetzt dankbar, dass ich lesen gelassen habe. Ich habe das protestierte. Vor allen Jüngern, Jesus, ich meine, ihr müsst euch die Situation bildlich vorstellen. Jesus, mit dem sie Monate gemeinsam unterwegs waren, dieser Erlöser. Er geht zu Petrus, er will die Füße waschen und was heißt es im Text von Simon? Und er protestierte Petrus. Ich weiß nicht, wie es in deiner Bibel steht. Bei mir heißt es, auf keinen Fall, no way, kommt nicht in Frage, dass du mir Jesus die Füße wäschst. Mir nicht. Ich weiß nicht, vielleicht findest du dich in Petrus wieder. Hier im Vers 8, und um was es hier geht, hier wird die Fußwaschung zu einem Bild für die Reinigung von Sünde, die Jesus durch seinen Tod am Kreuz vorbringen wird. Es ist so ein Hinweis darauf, dass wir alle Vergebung und Reinigung brauchen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Versteht ihr? Und das ist ein Gedanke, den ich jetzt mit euch teilen möchte, der mich sehr bewegt. Jüngerschaft bedeutet daher, sich immer wieder von Jesus reinigen zu lassen. Und diese Reinigung auch anderen anzubieten, durch Vergebung und Versöhnung. Das ist Jüngerschaft. Ich biete an. Ich biete die Fußwaschung an. Ich biete Reinigung an. Die Fußwaschung symbolisiert auch die Einheit unter den Jüngern. Ich meine, die Jünger, die hatten es nicht nur gut miteinander. Sie wollten bei Jesus sein später. Sie wollten an erster Stelle sein. Wir hatten ganz verschiedene Persönlichkeiten und Charaktere unter ihnen. Und indem Jesus, und das finde ich so wertvoll, indem Jesus allen die Füße wäscht, zeigt er, dass jeder in seiner Gemeinschaft gleichwertig ist. Gleichwertig. Es gibt keine Hierarchie der Wichtigkeit. Jeder ist dazu aufgerufen, einander zu dienen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und diese Haltung ist entscheidend für eine authentische Nachfolge. Und was bedeutet das für uns heute? Diese Predigt, diese Gedanken, diese Texte, was nehmen wir jetzt heute mit? Für morgen? Für den Montag, wenn wir anderen in der Arbeit, in der Schule wieder begegnen? Jüngerschaft bedeutet Demut. Jüngerschaft heißt, bereit zu sein, die niedrigsten Aufgaben zu übernehmen und dabei Gottes Liebe sichtbar zu machen. In einer Welt, die oft auf Status, Anerkennung und Erfolg fixiert ist, erinnert uns die Fußwaschung daran, dass wahre Größe im Dienen liegt. Wahre Größe im Dienen. Das wäre der Kern von Leadership. Reinigung, der zweite Aspekt. Reinigung. Jüngerschaft bedeutet für uns Reinigung. Die Fußwaschung erinnert uns daran, dass wir immer wieder zu Jesus kommen. Achtung, müssen. Also als Christ komme ich nicht daran vorbei. Ich muss das so formulieren. Ich komme nicht an Jesus Christus vorbei. Das geht nicht. Weil nur bei ihm empfange ich Vergebung und Reinigung. Nur bei ihm. Und der letzte Aspekt, Jüngerschaft bedeutet Gemeinschaft. Die Einheit, die Jesus in der Fußwaschung demonstriert, ist so ein zentraler Aspekt der Jüngerschaft. Es geht darum, eine Gemeinschaft zu schaffen, die auf gegenseitigem Dienst, Vergebung und Unterstützung baut. Und die Frage, die wir uns heute alle stellen können, ist, wie können wir in unserer Gemeinde und unserem Umfeld diese Haltung der Einheit und des Dienstes leben? Die Fußwaschung ist mehr als ein historisches Ereignis. Die Fußwaschung ist eine Einladung. Es ist eine Einladung, Jesu Haltung der Demut, des Dienstes und der Liebe nachzuahmen. Das ist die Einladung. Sie zeigt uns, was Jüngerschaft bedeutet. Nämlich den Mut zu haben, sich niederzubücken. Niederzubücken, um anderen die Füße zu waschen. Sie zeigt uns die Bereitschaft, sich reinigen zu lassen und Reinigung anzubieten. Und drittens die Leidenschaft, eine Gemeinschaft zu bauen, die auf Liebe und Einheit basiert. Machen wir uns auf den Weg. Machen wir uns auf den Weg, Jesu Vorbild in unserem Leben zu verwirklichen und seine Botschaft in diese Welt hinauszutragen. Denn wahre Jüngerschaft beginnt dort, wo wir einander die Füße waschen, wortwörtlich oder im übertragenen Sinne. William Barclay schreibt, Christus hat uns nicht dazu berufen, über andere zu herrschen, sondern ihnen zu dienen in der Fußwaschung. Und genau da zeigt er uns die wahre Natur der Nachfolge. Jesus hat in der Fußwaschung begonnen. Dann kam er zum Brot. Dann kam er zum Kelch. Und dann ging er ans Kreuz. Für jeden von uns. Für jeden. Für jeden. Amen.
Danke, Fabian. Es war ein schöner Zusammenhang für mich mit dem vielen Wasser im Johannesevangelium. Ist mir noch nie so aufgefallen. Es gibt immer wieder Dinge in der Bibel, die einem einfach nie auffallen. Wie lange liest man die Bibel schon? Und da kommen wieder neue Zusammenhänge. Und ach, das ist aber interessant. Warum kommt hier Wasser vor, da Wasser vor? Was steckt dahinter? Hat das Kraft? Hat das etwas an Wichtigkeit? Da werde ich noch drüber nachdenken. Auch darüber nachdenken, was heißt Demut? Du hast gefragt, was nehmen wir mit heute? Ich nehme für mich mit, ich muss nochmal darüber nachdenken, oder neu darüber nachdenken, dass Demut auch heißt, Mut zu haben, zu dienen. Nicht selber groß rauszukommen, sondern Mut zu haben, für eine Aufgabe zu sein, für Entwicklung zu sein, für etwas, was entstehen kann, das Gott ehrt. Da brauche ich noch ein paar Minuten mehr.
Wenn ich ehrlich bin und das versuche ich sehr, sehr, sehr oft zu sein mit euch. Manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger. Das weniger ist vielleicht auch unbewusst, weil vielleicht wir auch so einen Schutz in uns drin haben, oder? Das ist manchmal auch gut. Aber wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, nochmals einfach nur mit dem Thema Fußwaschung, hat das für mich nochmals so eine andere Tiefe erhalten. Ich habe diese Tiefe wie empfangen dürfen. Die Tiefe, was hat eigentlich Jesus damit jetzt getan? Was war seine Intention, sein Herzschlag? Ja, ich kenne es, theologisch, alles. Ganz ehrlich gesagt, ich wäre gerne dabei gewesen und ein Teil dieser Runde und ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Ich wüsste es nicht. Nach den ganzen Monaten davor. Und doch eröffnet es ein Bild für unseren Erlöser, der die niedrigste Aufgabe gemacht hat, die Füße zu waschen. Und es hat damit begonnen, bis er schlussendlich ans Kreuz ging. Und das ist für mich, dieser Gedanke überfordert mich. Wir feiern ein offenes Abendmahl. Es sind alle herzlich willkommen, die Jesus Christus als ihren Erlöser annehmen. Und darum ist das Abendmahl für mich auch ein Fest. Und zu einem Fest gehören Kerzen. Also für mich zumindest. Und ich habe der Uschi diese Woche geschrieben, du, es wäre schön, wenn wir wieder Kerzen haben dürfen. Ich finde, es macht es besonders, weil es ist ein Erinnerungsmahl. Wir erinnern uns an diese großartige Tat. Und es ist gleichzeitig ein Ausblick auf das große Fest, das noch kommen wird. Wir haben den Text oder die Passage mit Jesus und der Fußwaschung haben wir auch schon ein bisschen eröffnet, davor in der Predigt. Und Johannes 13, 3 bis 5, die Verse habe ich noch nicht gelesen. Da heißt es, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und danach kommt dieses Erlebnis, auch die Reaktion von Petrus und auch, dass er sagt, und jedes Mal, wenn ihr es tut, erinnert mich an diese Situation, wie ich es vorgelebt habe. Und tut dies zu meiner Erinnerung. Und ich wünsche euch in dieser Begegnung miteinander dieses Berührtwerden von dieser großartigen und tiefen Tat, die Jesus vorgelebt hat. Dass wir das mit dem Herz und mit dem Kopf verstehen können oder auf diese Spur gehen. Das wünsche ich euch ganz persönlich. Gottes Segen in der Fußwaschung. Jesus fürs gewaschen hat und ich habe für mich darum auch den Titel von dieser Predigt für mich gewählt, Follow me durch Demut. Durch Demut hat er ganz etwas Wesentliches in die Welt hineingebracht. Und von dieser Fußwaschung, wo für die Jünger ein Moment von der Überforderung war, ist er nachher weitergegangen zum Brot. Und es heisst, ich lese aus 1. Korinther 11, Vers 23, da nahm Jesus das Brot, er dankte und er brach es. Und er sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Was für ein Moment ist das gewesen? Er bricht das Brot und sagt, das ist mein Lieb. Und er lebt das mit ihnen in dieser Gemeinschaft. Ich möchte gern für das Brot beten, der Liebe, die Jesus gegeben hat. Und nach dem Gebet möchte ich euch einladen, dass wir zusammen ein Lied singen. Und während dem Singen darfst du selber führen kommen, zu Jesus und das Brot holen. An meiner Stelle hast du dein Leben gegeben. An meiner Stelle. Und dass wir das wirklich dem Bewusstsein können singen, was er für uns da hat, was er Großes und Gutes für uns da hat. Ich möchte gern euch einladen, aufzustehen zu dem Gebet. Jesus, unglaublich, was du vorgelebt hast, was für eine Symbolik dahinter stecken tut. Hilf, dass wir das mehr und mehr können verstehen können, unser Leben hineinlassen können, greifen, wie gütig und grossartig du bist gsi, wo du gelebt hast und du bist es immer noch als unser grosser Hohepriester. Und dass wir können verstehen, was es bedeutet, dass du dein Leib hingegeben hast, dass wir können leben. Leben in Ewigkeit. Und so hast du das Brot gebrochen. Und wir wollen das heute an das Erinnern, uns daran gedenken. Danke für das Vorleben, für die Echtheit, für die Tiefe, für den Segen, den du uns dadurch gibst. Amen. Nach dem Mahl, und er sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir verkünden das Leben in dem Moment, wo wir jetzt da sind. Wir verkünden das ewige Leben. Das ist das, was Jesus sagt. Und ich möchte gern für den Kelch, für den Saft, fürs Blut gern beten, wo Jesus vergossen hat am Kreuz. Für jeden einzelnen von uns, der da innen ist, der draußen ist, in den Räumen, die heim unterwegs ist, für die Menschen, für uns, wenn wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Bild wie auf den Punkt gebracht hast. Weil das Bild vom Blut zieht sich durch die ganze Bibel durch. Schlussendlich an dem Moment, wo du am Kreuz bist. Blut hat müssen fliessen, damit Vergebung, damit Leben, damit ewiges Leben möglich ist. Und du hast es da, Jesus Christus. Ich möchte dir Danke sagen dafür. Danke sagen dafür, dass du es für unsere Kinder tust und da hast. Wo am Glauben entdecken sind, am Glauben empfangen. Und Jesus, du selber hast gesagt, werdet wie Kinder. Herr, lerne uns, Raum zu schaffen für sie und von ihnen zu lernen, mögest du sie segnen. Dass sie können teilhaben dem ewigen Reich. Ich bitte dich für die, die in den Räumen sind, wo für die Kinder sich einsetzen, die draußen sind, die nicht wollen, auf ich deine, wo das Thema, das Ganze vielleicht auch noch am Entdecken sind, das Bild, das du gern ja, uns möchtest weitergeben. Ich möchte dich auch für sie bitten, dass auch du sie segnen. Herr, auch wir sind da und wir sind das immer mehr am Lernen, was du da hast, durch die Symbolik von dem Abendmahl. Mögen wir in dieser Demut einander begegnen. Ich bitte dich für die, die heute verhindert sind, die nicht können da sein, die vielleicht auch nicht wollen da sein, mögest auch du sie bitte segnen. Herr, und ich freue mich auf den Moment, wo wir alle zusammen an dem Tisch werden sitzen bei dir. Wo wir das himmlische Mahl zusammen einnehmen. Ja, du hast dein Blut gegeben, Jesus, für uns. Amen. Es ist immer wieder unglaublich, wenn wir das zusammen erleben, was er uns hat mit auf den Weg geben. Und ich habe es heute in der Predigt schon gesagt. Nachher ist Gethsemane gekommen. Das habe ich noch nicht gesagt. Was sage ich jetzt? Die ganze Geschichte mit dem Pilatus, das ist die Anklage. Und dann das Kreuz. Für uns. Mega. Unglaublich. Nehmen wir das mit in die Woche, dass wir in dem Dienst für andere leben können, wo er uns in der Fußwaschung, in dem Abendmahl einfach vorgelebt hat. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dass du inspiriert werden von unserem Erlöser. Ich danke dir von ganzem Herzen für die Möglichkeit, dass wir miteinander Abendmahl feiern können. Danke, dass wir das in Freiheit tun können und wir dir und einander begegnen können. Und dass wir mit auf den Weg das nehmen in die Woche, unser Leben, in die Begegnungen mit anderen Menschen, in der Familie, Freunden, auf der Arbeit, in der Schule, im Studium. Dass wir für andere dienen, dieser Demut begegnen. Ja, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen himmlischen Frieden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in dir, Jesus Christus, bis zu dem Moment, wo du wiederkommst. Das zweite Mal und uns zu dir nimmst. Amen.